Ich möchte mit euch gemeinsam zu Beginn, sozusagen zum Einstieg in die Predigt, den Psalm 51 beten. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft. Nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Ich habe das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld, Gott, mein Retter. Dann werde ich deine Gnade preisen und jubeln vor Freude. Herr, schenke mir die Worte, um deine Größe zu rühmen. Du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht. Nein, Brandopfer gefallen dir nicht. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir, o Gott, du wirst es nicht ablehnen. Zeige Zion deine Liebe und festige die Mauern Jerusalems. Dann werden dir unsere Opfer wieder gefallen, die wir mit aufrichtigem Herzen darbringen. Dann werden wir wieder Stiere schlachten und sie zu deiner Ehre auf dem Altar verbrennen. Amen. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche mein Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. So beginnt David seinen Psalm. Nun wird uns in der Bibel von einigen Fällen berichtet, wo Menschen sündigen und sich mitunter auch ziemlich schwere Vergehen zu Schulden kommen lassen. Und ja, einige davon haben es zu einem weltweiten Bekanntheitsgrad gebracht. Dazu gehört auf jeden Fall der erste Sündenfall überhaupt. Adam und Eva als Hauptdarsteller, die Schlange in der Nebenrolle des Bösen. Ein weiterer gravierender Sündenfall, würde ich sagen, war der Verrat des Judas. Und ein ebenso bekannter Sündenfall ist, so denke ich, das, wovon wir eben im Psalm 51 gehört haben, die Sünde Davids mit Bathseba und der Auftragsmord an Uriah. Und ganz ehrlich, ich mag den David. Ich muss aber auch eben gerade vor diesem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe, zugeben, dass ich es schlimm finde, dass ausgerechnet er auch in dieser Auflistung vorkommt, in dieser Negativliste. Aber, wie gesagt, ich mag den David, denn andererseits macht mir das den David auch so richtig sympathisch und menschlich. Ehebruch, Mord, Betrug, das sind nun wahrhaftig keine kleinen Vergehen. Hier geht es wirklich ans Eingemachte, wie man so schön sagt. Hier geht es um Grundlegendes. Und dessen allen hat David sich schuldig gemacht. Und dennoch wird uns David immer wieder als ein Mann nach dem Herzen Gottes geschildert. Und das regt mich immer wieder und immer wieder aufs Neue zum Widerspruch an. Wie kann so etwas sein? Welche Maßstäbe legt Gott denn hier an? Vielleicht können wir, wenn wir uns den Psalm genauer ansehen, einige Antworten auf meine Fragen finden. Was ich euch unterschlagen habe, ist der erste Vers oder die ersten beiden Verse dieses Psalms. Da heißt es nämlich, ein Lied von David, er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Batseba zurechtgewiesen hatte. Das ist also die Überschrift über diesen Psalm. Und hier wird ganz explizit der Ehebruch mit Batseba genannt. Und das aus gutem Grund. Denn dieses Vorkommnis, dieses Vergehen, diese Sünde war ein einschneidendes Ereignis im Leben Davids. Und mit dieser Sünde begann ein völlig neuer, nicht immer glücklicher Lebensabschnitt für David. Es war der Auslöser für einige, wer die Davids Geschichte kennt, weiß es, zunächst unvorstellbar schwierige, schwerwiegende und massive Konsequenzen. David hatte eine große Schuld auf sich geladen, indem er mit einer verheirateten Frau die Ehe gebrochen hatte. Und als diese unverhofft schwanger wurde, versuchte er ganz dreist, die Sünde zu vertuschen. Aber es klappte nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und nachdem alle seine Tricks nichts geholfen hatten, lässt er den Ehemann kurzerhand umbringen. Dadurch hatte David sich schwer gegen Gott und Gottes Gebote versündigt. Er hatte sich feste auf den Weg der Sünde gemacht und eins führte zum anderen. Und wie David feststellen musste und wie ich aus meinem eigenen Leben weiß und bestätigen kann, der Weg der Sünde ist steinig, schwierig und anstrengend. Fängt ja schon damit an, wenn ich anfange, irgendjemanden irgendetwas vorzulügen, dann muss ich immer wissen, was ich ihm vorgelogen habe, bevor ich mich dann irgendwann in Widersprüche verwickle. Und die Auswirkungen dieses Vergehens Davids werden in diesem Psalm eigentlich gar nicht so deutlich genannt. David war der oberste Repräsentant des Volks. Wenn er sich falsch verhalten hat, fiel das auf das Volk zurück. Das Verhältnis zwischen Gott und seinem auserwählten Volk wurde durch David gestört. Und jetzt wird es schwierig. Aber glücklicherweise fand sich ja der Prophet Nathan. Er setzte dem Ganzen ein ziemlich abruptes Ende. Wir kennen die Geschichte, die er ihm erzählt, von dem reichen Mann und dem armen Nachbarn, dem der Reiche dann auch noch das einzige Lämmchen wegnimmt, das er hat. Und diese Geschichte erzählt er dem David und bringt ihn dazu, ein extrem hartes Urteil zu sprechen. Also wer so etwas macht, der ist des Todes schuldig. Voller Entrüstung setzt David sein Urteil um. Und in dem Moment lässt Nathan das Fallbeil niederkrachen. Atta ish, du bist dieser Mann. Du hast dir gerade selbst das Urteil gesprochen. Du bist des Todes schuldig. Du, David, du hast vor Gott gesündigt und damit den Tod verdient. David wurde absolut schonungslos mit seiner Sünde konfrontiert. Aber wie reagiert er? Er fleht Gott um Erbarmen an. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, lesen wir. Das macht mir den David so sympathisch. Wenn er was angestellt hatte, dann stand er dazu. Er gibt sofort, ohne irgendwelche Ausreden zu suchen, ohne irgendwelche Entschuldigungsgründe zu nennen, zu: Ja, Nathan, du hast recht. Ich habe auf gut Deutsch gebaut. Ganz anders sieht das bei uns Menschen oft aus. Und da nehme ich mich nicht aus. Wir leugnen zunächst jegliche Schuld, schieben die Verantwortung für unser Fehlverhalten von uns. Schuld sind immer die anderen. Und wir wehren uns hartnäckig gegen eine Konfrontation mit unserer Schuld. Was? Ich? Nein. Ich doch nicht. Niemals. Oder wie man bei mir zu Hause in Bayern sagt, niemals, nie nicht. Dreifache Verneinung. Kann gar nicht sein. Ich doch nicht. Und ich kenne das von mir selbst, so als Teenager und junger Erwachsener, selbst wenn meine Schuld ganz klar war und wenn ich eigentlich schon überführt war und keinen Ausweg mehr hatte. Nee, ich doch nicht. Bin doch der Bravste von allen. Und da ist David ganz anders. Nachzulesen ist die ganze Geschichte, wie ihr wahrscheinlich wisst, im 1. Samuel-Buch im Kapitel 12. Und dort bringt es David, nachdem Nathan ihn konfrontiert hat, ganz kurz und knapp. Er sagt: Ich habe gegen den Herrn gesündigt, mehr nicht. Ich habe gesündigt. Da gibt es kein Drumherumreden, kein irgendwie Herumgedeutele. Ich gebe es zu, ich war's. Kann ich mir ab und zu durchaus noch, auch heute noch ein Beispiel nehmen an David. Zugegeben, es ist nie leicht, sich mit seiner Sünde, mit seinem Fehlverhalten konfrontiert zu sehen, sich damit zu beschäftigen und sich einzugestehen, ja, ich bin halt doch nicht so ganz fehlerfrei. Interessant ist hier, so sagte einer meiner Professoren, David gibt zwar zu, dass er schuldig ist, aber er plädiert auf mildernde Umstände. Er hat etwas in der Hinterhand. Er weiß, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist gütig. Ja, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder, der umkehrt. Und das hat David in seinem Leben wohl schon öfter erfahren. Das ist sein fester Glaube. Er verlässt sich drauf, wenn ich jetzt alles zugebe, wenn ich wirklich bereue, dann kann es schon sein, dass Gott mir noch einmal gnädig ist. Und wir wissen es ja, es lief auch so. Vor David weglaufen, so wie Adam, der schön von dieser Frucht gegessen hatte und dann sagte, ja, die Eva, die war's, die. Und was macht Eva? Sie sagt, die Schlange war's. Schuld wegschieben. Kain wollte ja auch vor Gott davonlaufen und das Paradebeispiel der Prophet Jona. Nach Ninive sollte er, also in die Richtung, wo lief er hin? Nach Tarsis, in die Richtung und meinte, er kann vor Gott davonlaufen. Er musste es auf die harte Tour lernen. Soweit ich auch laufe, Gott ist vor mir da. Er ist nicht nur vor mir da, er ist auch immer bei mir. Er läuft mit mir mit. Ich kann ihm nicht entkommen. Ein Vers in diesem Psalm bereitet mir Probleme. Und zwar ist es der Vers, gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. So betet David in seinem Psalm. Und da stellen sich mir sämtliche Haare auf, denn ist das nicht ein bisschen kurz gegriffen? Werden da nicht alle anderen Beteiligten benachteiligt? Da ist die Batzeba, ihr Ruf ist ruiniert. Man redete ja schon über die Geschichte. Der Uriah, er wurde ermordet. Und das Kind, das die Batzeba dem David gebären sollte, das musste auch noch sterben. Und trotzdem betet David, gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Ist das nicht ein bisschen kurz gegriffen? Vielleicht wollte David hier zum Ausdruck bringen, dass alles, was er falsch machte, womit er anderen Menschen schadete, sich natürlich auch gegen Gott richtete. Und dass er dadurch natürlich auch Gott beleidigt hatte. Und zugegeben, David lässt hier nichts aus. Quer durch den ganzen Dekalog, durch die ganzen 10 Gebote gehen seine Verfehlungen. Schon bevor er die Bathseba zu sich holen ließ, sündigte er in Gedanken gegen Gottes Gebot, du sollst nicht begehren. Danach sündigte er, hätte ich beinahe gesagt, munter drauf los, gegen das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Als er dem Uriah das Kind unterschieben wollte, sündigte er gegen das Gebot, du sollst nicht lügen. Und später noch, als er Uriah in den Krieg zurückschickte und ihn dort an exponierter Stelle dem Heldentod freigab, da sündigte er in seinem Herzen bereits vor Gott und verachtete Gottes Gebot, du sollst nicht töten. Und ja, in jedem dieser Punkte hatte David, bevor er den Menschen, der da beteiligt war, schadete, schon gegen Gott gesündigt. Vielleicht kommt von daher dieser Satz, gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. David wollte ein gerechter König sein. David wollte und hatte eine immense Nähe zu Gott. Er hat Gott immer wieder um seinen Rat, um seinen Willen befragt, bevor er irgendetwas tat. Hier hat er es nicht getan. Das Ergebnis haben wir gerade besprochen. Das eine führt zum anderen, eine Sünde führt zur nächsten. Ja, irgendwo tut er mir direkt leid, der David. Aber ich kenne das aus meiner eigenen Lebensgeschichte durchaus. Ich handle nicht immer anders als David. David kann uns ein Vorbild sein. David war ein Mensch wie wir, ein Mensch wie du und ich. Er hatte seine Fehler, seine Schwächen, er hatte seine Macken, seine Ecken und Kanten wie jeder von uns. Und er hat eben auch Fehler gemacht. Er hat auch mal falsch gehandelt. Und wenn man die Davidsgeschichte liest, kann man schon feststellen, dass David auch zu immenser Grausamkeit fähig war. Und dennoch hatte David auch ein enges Verhältnis zu Gott. Und er wusste letztlich, Gott sieht alles, er weiß alles und er ist immer in meiner Nähe, er ist über mir. Er hält auch mal seine schützende Hand über mich, aber er stupst mich auch an und sagt, hier hast du aber falsch gehandelt. Und da wusste David, gibt es nur noch einen Weg. Umkehren zu Gott, vorbehaltlos seine Schuld zugeben und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. So gesehen habe ich in der Predigtvorbereitung festgestellt, hätte ich in meinem Leben den Psalm 51 schon öfter beten sollen und schon öfter so durchstudieren sollen. Vielleicht hätte ich manches anders gemacht. Was möchte ich euch für die kommende Woche, für euer Leben mitgeben? Wenn ihr betet, dann betet groß. Ein Prediger sagte einmal, betet und bittet groß. Wenn ihr 1.000 Euro braucht, dann bittet Gott um 100.000 Euro oder um 1 Million. Denn wenn ihr ihn nur um die 1.000 Euro bittet, dann sagt ihr damit doch, dass ihr Gott nicht vertraut, dass ihr nicht glaubt, dass er 100.000 Euro oder 1 Million locker machen kann. Ihr glaubt nicht, dass Gott das hinkriegt, dass Gott euer Gebet so erfüllen kann, wie ihr zu ihm betet. Deswegen traut ihr euch nicht, sagte der Prediger damals, wirklich groß zu beten. Ich fand das damals im ersten Moment seltsam, aber als ich dann so nachdachte und jetzt bei der Vorbereitung auf diese Predigt, was macht denn David? Er macht doch nichts anderes. Er wirft sich vorbehaltlos in Gottes Arme und auch wenn er die Anklage, das Urteil eigentlich schon hat, David, mit dir ist es aus. Du wirst sterben, du hast den Tod verdient, du hast dir doch selbst dein Urteil schon gesprochen. Vertraut er darauf, wenn er ehrlich seine Schuld bekennt, dann wird Gott auch barmherzig sein. Der Prediger damals beendete seine Predigt mit den Worten: Macht euren Gott nicht klein. Verlangt doch lieber das in euren Augen Unmögliche von ihm, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das möchte ich als Schlusssatz unter diese Predigt setzen. Gott ist gnädig, er ist barmherzig und bei Gott ist wirklich nichts unmöglich. Wir haben es gerade gesungen. Danke für dieses wunderschöne Lied, Amazing Grace auf Deutsch. Gott kann auch ein Wrack wie mich in seinen Dienst rufen. Er kann auch einen fürchterlich gottfernen Menschen, der ich einmal war, in seinen Dienst rufen und dazu verwenden, ein kleines bisschen am Reich Gottes mitzubauen. Betet groß, vertraut auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Amen.